Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe zu unserer Gemeindevision. Das sollte mittlerweile niemanden mehr überraschen. Und ich zeige das nochmal kurz. Einladen, dazugehören, wachsen, investieren. Und wir sind heute, so wie auch letzte Woche, noch einmal bei dem Thema investieren. Ich lese das nochmal vor, ihr könnt es gerne mitlesen. Wir bauen gemeinsam an Gottes Reich in Gummersbach. Dazu trägt jeder gerne mit seinen Gaben bei. Bewegt von Gottes Liebe begegnen wir den Menschen in unserer Welt mit barmherzigem Handeln und mit von Christus inspirierter Großzügigkeit. Und dazu wollen wir uns heute Matthäus 7, die Verse 1 bis 6 und Vers 12 anschauen. Und ich habe diese Predigt mal mit dem Titel überschrieben, investiere mit Geduld sofort. Und wir werden nachher mal schauen, wie immer, was es damit auf sich hat. Wir schauen uns zuerst den Bibeltext an. Ihr könnt ihn mitlesen, ich lese ihn aber auch vor. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balke ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auges zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wir fangen an mit Vers 1, logischerweise. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Klingt erstmal logisch. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was ist denn mit Richten gemeint? Und Matthäus 7,1 verbietet hier nicht die Beurteilung, die Prüfung religiöser, theologischer oder geistlicher Äußerung und hebt auch nicht die Gemeindezucht auf. Das heißt, wenn dich Geschwister in Liebe auf Sünde hinweisen oder du hier sonntags morgens rumläufst und erzählst, ja, Jesus ist eigentlich gar nicht Gottes Sohn oder jeder zweiten Person, der du begegnest, vors Schienbein trittst und dann kommen Geschwister zu dir und sagen, ey, sollen wir darüber nicht reden? Dann kannst du schlecht sagen, hier Matthäus 7,1, tschüss. Das ist damit nicht gemeint. Warum? Ich meine, es ist logisch und wir finden in der Bibel halt andere Stelle, die explizit darauf hinweisen, wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Matthäus selbst spricht später von der Gemeindezucht, wenn ein Bruder in Sünde lebt, ihn darauf hinzuweisen. Und die Vergleiche mit anderen Stellen, in denen es um ähnliche Themen geht, wie Lukas 6, Jakobus 4 oder Römer 2, machen deutlich, dass hier ein negatives Verhalten gemeint sein muss, das irgendwie an üble Nachrede, an Unterdrückung grenzt. Vorurteil und Vorverurteilung sind Begriffe, die hier in diesen Kontext des Nichtrichtens gehören. Es ist ein überhebliches, unbarmherziges Richten, dass ich nicht mehr bewusst ist, dass Gottes Urteil auch mich selbst einmal treffen wird, gemeint ist. Und ich glaube, dass das wie so vieles ganz oft bei uns im Kopf beginnt. Vielleicht hast du dir so eine Frage, kommt dir die bekannt vor? Ich kenne sie. Also wie kann man als Christ nur sowas machen? Oder wie kann man als Christ nur so leben? Das ist von oben herab und richtet. Oder auch im Herzen, manchmal ist es noch gar nicht im Kopf, da fängt das im Herzen an. Ich muss da bei mir immer vorsichtig sein, wenn ich Leute von sehr, sehr strengen Brüdergemeinden erzählen höre, was es da alles für Regeln gibt. Da muss ich auf mein Herz aufpassen, dass das nicht sofort anfängt zu richten. Und wenn wir gegen diese Regelungen verstoßen, dann werden wir selbst in der Tat gerichtet. Das heißt, wenn ich jemanden sehe und überdenke, ist das, was der gerade macht, ist das wirklich gut? Und spreche ihn in dem Bewusstsein darauf an, dass ich selbst ja Sünder bin, dann richte ich noch nicht. Spiele ich mich aber als Richter auf, von oben herab und möchte vielleicht sogar noch eigentlich Belohnung zu der Tat hinzufügen oder Strafe zu dem Verstoß aussprechen, dann mache ich mich zum Richter. Und übrigens steht uns, steht dir, steht mir auch kein endgültiges Urteil darüber zu, ob jemand Christ ist oder nicht, ob er eine persönliche Beziehung zu Gott hat oder nicht, ob er gerettet wird oder nicht, ob er ein echter Christ ist oder nicht. Und auch das beginnt manchmal im Kopf, wenn ich in den Nachrichten so sehr radikale Trump-Anhänger sehe, die das dann auch noch mit ihrem Glauben begründen, dann muss ich schon aufpassen, dass die Frage in meinem Kopf nicht kommt: Du willst mir aber jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass du Christ bist, oder? Und das genau steht uns nicht zu. Hier steht, was wir nicht tun sollen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sollen wir denn dann tun? Und ich habe in einem Kommentar gelesen, und das fand ich ganz hilfreich: Wenn wir nicht richten sollen, was sollen wir dann tun? Verzeihen. Die Aufgabe eines Christen ist die Vergebung, ist das Verzeihen. Und ein kleiner Hinweis noch: Wir befinden uns hier in der Bergpredigt. Das ist die Rede an die Jünger Jesu, an die Gemeinde. Das heißt, das staatliche Gerichtswesen können wir mit dem Vers schlecht kommen. Die Bibel selbst sagt in Römer 13, dass der Staat auf dieser irdischen Welt die Aufgabe der Rechtsprechung und des Urteils behält. Das heißt, die Aussage im Gerichtssaal, ach Herr Richter, verzeihen Sie mir doch einfach, ist auch biblisch nicht von Erfolg geprägt. Und interessant finde ich übrigens, dass da nicht steht, richtet nicht, weil das verletzt euren Mitmenschen. Richtet nicht, weil das schadet dem Nächsten. Da steht, richtet nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Ist doch schön, wie die Bibel unseren tiefen Egoismus kennt und den sogar noch gebraucht. Vers 2. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Hier steht wieder ihr. Es ist immer noch Bergpredigt, also es geht um die Jüngerschaft. Und Jesus spricht hier das sogenannte Talionsprinzip an, also bei dem sich die Strafe genau nach der Schuld bemisst. Wir kennen das aus dem Alten Testament mit Zahn um Zahn, Auge um Auge aus 2. Mose zum Beispiel. Auch Jakobus schreibt sowas Ähnliches in seinem 2. Kapitel in Vers 13. Und wir, du und ich, wir können entscheiden, mit welchem Maßstab, mit welchem Maß wollen wir denn den Bruder, die Schwester messen. Man kann einem Menschen ein hohes oder ein geringes Maß an Fehlern zurechnen. Und wer nach sorgfältigem Überlegen und barmherzigen Abwägen das geringe Maß in Anschlag bringt, ja, dem wird Gott selbst ein geringes Maß an Strafe zumessen. So wie wir handeln, so wird auch an uns gehandelt, aber dann letztlich von Gott. Das heißt, wir selbst setzen ein wenig den Maßstab, wie Gott im Gericht an uns handeln wird. Es ist eben nicht, je frömmer, desto härter gegen den Sünder, sondern wir dürfen auf das Gericht verzichten, weil wir die Gnade Gottes selbst nötig haben und deswegen dürfen wir sie auch den anderen gönnen und Verzeihung üben. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balke ist in deinem Auge. Heuchler. Ziehst zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auges zu ziehen. Ich denke, diese Bibelverse, dieses Sprichwort, wie auch immer man es nennen möchte, ist vielen bekannt. Und interessant ist erstmal, dass es überhaupt keine Frage ist, dass wir den Splitter im Auge des Bruders sehen. Und ich glaube, das ist unsere normale Lebenswelterfahrung. In Gesellschaft, in Politik, im privaten Leben. Was der andere verbockt hat und nicht hinbekommen hat, das fällt mir natürlich sofort auf und auch schnell auf. Auch hier steht wieder Bruder, es geht um den Jüngerschaftskreis. Und Balken und Splitter sind übrigens vom gleichen Material, sozusagen vom Holz des Zimmermanns. Das heißt, es wird irgendwie angedeutet, dass doch beide sowieso unter der Sünde leiden. Und eigentlich hat jemand, der einen Balken im Auge hat, nicht viel Grund, einen Menschen zu korrigieren, der nur einen Splitter im Auge hat. Aber so selbstverliebt sind wir Menschen leider. Und vielleicht ist es auch einfach ein Wesenszug der Sünde, den anderen herabzusetzen, obwohl man es selbst vielleicht sogar noch viel schlimmer treibt. Und es zeigt einfach auch, ja, auch wir als Jünger Jesu, wir werden mit Sünde zu tun haben. Keiner von uns da ist frei. Und wir haben selber mit Sünde zu tun, aber gehen doch dann manchmal doch zum Bruder hin, fast schon mitleidig und mahnen und wollen ihm doch den Splitter ziehen und merken dabei nicht, wie eingebildet und überheblich wir doch selbst sind. Und du kannst ja jetzt mal einen kleinen Selbsttest in deinen Gedanken machen. Du hast den Verse gehört, die kennst du bestimmt, du hast gehört, was ich gerade dazu gesagt habe. Und manchmal ist das ja so, dass dann einem Situationen auf dem Leben aufploppen. Falls das so ist, an was für eine Situation hast du gerade gedacht? An eine Situation, wo du den Balken im Auge hattest und jemanden den Splitter gezogen hast. Oder eine Situation, wo du gerade denkst, ach genau, da hat der den Balken gehabt und wollte mir noch den Splitter ziehen. Ich glaube, wir denken meist an Zweiteres. Das Problem ist nur, in dem Moment, an dem du eher an die Situation denkst, wo der andere den Balken hatte, hast du gerade selbst wieder den Balken in deinem Auge. Und dabei sollte es so sein, dass wenn wir die Sünde hassen, und das sollen wir sie zuerst an uns selbst hassen und dann am Bruder. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn ihr nach Fehlern sucht, benutzt ein Spiegel und kein Fernglas. Und ich glaube, da ist einiges Wahres dran. Nun ist natürlich die Frage, wie kann das möglich sein, dass man diesen eigenen Balken im Auge nicht sieht, aber den Splitter, ein bisschen haben wir das schon angedeutet, aber es kann auch noch weitere Faktoren haben. Das eine könnte ein Helfersyndrom sein. Du willst immer allen anderen helfen, jedem doch noch den Splitter ziehen, aber deine eigene Person lässt du komplett außen vor. Oder vielleicht auch einfach ein Mangel an Selbstwahrnehmung. Oder Resistenz gegenüber jeder Predigt, jedes Wort, was dir irgendwer sagt, was eigentlich Veränderungen in deinem Leben schaffen könnte, aber was du nicht zulassen willst. Und Jesus hat eine ganz treffende Bezeichnung für diese Menschen. Er nennt sie Heuchler. Oh, Entschuldigung. Er nennt sie Heuchler. Es ist Heuchelei, das Böse an den anderen zu bekämpfen, aber an dir selbst nicht. Und bei Heuchelei besteht ein Widerspruch zwischen dem äußeren Anschein und dem inneren Sein. Und ich möchte das gerade noch im Nebensatz sagen. Inneres Sein bedeutet nicht nur Gefühle. Wir leben in einer so emotionalisierten Gesellschaft, in der gilt, solange du das fühlst, ist das richtig. Oder mach nur das, was du auch wirklich fühlst. Und ich behaupte, auch wenn du innerlich etwas nicht fühlst gerade, kannst du es trotzdem machen und musst deswegen kein Heuchler sein. Weil du dich ja mit deinem Inneren, deinem Herz, deinem Willen mal dafür entschieden hast, diesen Weg zu gehen, auch wenn du vielleicht nicht jede einzelne Situation dann fühlst. Bei mir ist das aktuell auch so. Viele haben die Situation mit meinem Bruder mitbekommen, mit der Krankheit. Meine Jesus-Beziehung ist gerade nicht auf Endlevel. Und es gab auch deutlich mehr Sonntage, wo ich mehr das gefühlt habe, hier jetzt stehen zu stehen und eine Predigt zu halten. Und trotzdem habe ich mich mal innerlich dafür entschieden, habe gesagt, ja, diesem Jesus folge ich nach und deswegen darf ich auch eine Predigt halten, auch wenn ich es vielleicht heute mal nicht so fühle. Das hat nichts mit Heuchelei zu tun. Wenn ich meiner Frau immer nur dann Blumen kaufe, wenn ich das innerlich gerade so fühle, dass jetzt Zeit für Blumen ist, dann kriegt sie nie welche. Und sie kriegt so schon viel zu wenig Blumen. Aber ich habe mich entschieden, meine Frau zu lieben und deswegen darf ich ihr auch Blumen mitbringen, ohne dass ich das innerlich jetzt so fühlen muss. Und das Gute ist aber, ich kann der Heuchelei ein Ende setzen, indem ich den Balken aus meinem Auge ziehe und eigentlich in dem Bild zu bleiben, wenn ich einen Balken im Auge habe, ist es echt entspannt und schön, den auch irgendwann mal wieder rauszuziehen, weil das tut einfach auch weh. Nur wie erkenne ich jetzt, dass ich einen Balken habe? Naja, vermutlich geht das nur durch die Verkündigung durch Jesus, also durch sein Wort oder dass er in dein Leben spricht, durch Gebet und auch durch die Brüder und Schwestern, also durch uns, die einen auf den Balken hinweisen, aber dabei hoffentlich dann nicht selbst einen Baum im Auge haben. Das wäre nachteilig. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Der Auftrag für deinen Bruder, das Invest für deinen Bruder, für deine Schwester, bleibt bestehen, wenn du deinen Balken gezogen hast. Dann sollen wir natürlich den Geschwistern helfen, das Böse zu unterlassen. Haben wir denn noch den Wunsch, dass der rechts und links von dir sitzt, näher an Jesus rankommt? Wollen wir noch den Splitter ziehen, nachdem wir unseren Balken gezogen haben? Wenn wir aus der Buße kommen, wenn wir wissen, dass nur wir leben können, weil wir Vergebung erfahren haben, dann kommen wir aus der Tiefe und dann kommen wir eben nicht von oben herab. Und übrigens, ein Splitter, ich bin jetzt kein Arzt, aber ein Splitter zieht man auch nicht, indem man das ganze Auge rausreißt und das Jochbein zertrümmert. Ja? Das heißt, das alles sind geistliche Prozesse, letztlich zwischen Gott und der Person. Und das heißt, wir dürfen auch einfach Geduld mit uns und mit den Geschwistern haben. Und ich würde ja jetzt sowieso sagen, ihr habt eh alle zu wenig Geduld. Seht mal zu, dass ihr daran arbeitet. Nur leider wäre das so ein richtiges Balkending, weil Geduld und ich, ja. Es gibt ja diesen Spruch, als Gott die Geduld verteilt hat, da bin ich gegangen, hat mir zu lang gedauert. Ne? Und ähnlich fühle ich mich da manchmal. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine. damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Dieses Wort kommt in der Tat nur bei Matthäus vor und ist deswegen in der Auslegung auch nicht ganz einfach. Klar ist aber, dass sowohl Schweine als auch Hunde ein Ausdruck von schlimmster Unreinheit und Gottlosigkeit sind. Und das finde ich persönlich ein bisschen frech von der Bibel, denn wie kann man so süße Wesen mit Schweinen vergleichen? Auf der anderen Seite, wenn man seinen Hund dann bei sowas erwischt oder er solche Hinterlassenschaften hinterlässt, dann ist der Vergleich vielleicht doch gar nicht mehr so weit weg. Wie auch immer, beides sind unreine Tiere und können auch zur Darstellung von Messiasfeinden, von Jesusfeinden genutzt werden. Das Heilige und die Perle meinen wahrscheinlich die Botschaft von Jesu, denn Jesus selbst hat die Perle ja als Bild für das Heil genutzt in Matthäus 13. Das heißt, Menschen, die starrsinnig gottlos bleiben wollen, denen brauchen wir die Botschaft nicht aufdrängen. Die Botschaft ist letztlich für Menschen, die wie bei der Bergpredigt bereit sind, sich einladen zu lassen. Aber nicht für die, die ihre Gottlosigkeit zu einer Lebenskultur gemacht haben. Wir lesen in Offenbarung 16, dass es ein Böses geben wird, was sich nicht bekehren wird. Und auch das Gleichnis in Matthäus 13 mit dem Sämann macht schon deutlich, Menschen werden die Botschaft nicht annehmen. Und vielleicht überrascht den einen oder anderen, dass Jesus sowas sagt, aber Jesus spricht immer Klartext. Und es ist ein Schutzwort von Jesus für uns, weil diese Hunde und Schweine, also Menschen, die den unbedingten Willen haben, in ihrer Feindschaft zum Messias zu verharren, können dann auch aggressiv werden gegen die Botschaft und gegen uns, gegen die Jünger. Und davor warnt Jesus. Jesus warnt davor, Mission und Seelsorge jemandem aufzudrängen, der entschieden gottlos leben will. Das ist nämlich vergebene Mühe und auch kann auch gefährlich sein. Ich habe überlegt, ob es ein passendes Bild gibt, was das so ein bisschen beschreibt. Natürlich nur ein bisschen und mir sind die hier eingefallen. Unsere Klimakleber, die haben ohne Frage ein gutes und wichtiges Anliegen, aber durch die Art, wie sie es verkünden, sorgen sie eigentlich nur dafür, dass sie Wut und Hass auf sich selbst ziehen. Und ich persönlich habe noch nie davon gehört und kenne auch keinen, dass jemand, der von denen irgendwie eine Beeinträchtigung wahrgenommen hat, danach gesagt hat, alles klar, gutes Anliegen, ab jetzt lebe ich klimaneutraler. Das heißt, ein gutes Anliegen erreicht hier genau das Gegenteil von dem, was es erreichen soll, und davor will Jesus uns schützen. Und interessant ist auch, nicht nur bei Mission, sondern auch in der Gemeindezucht scheint es eine Grenze irgendwann zu geben. Wenn der Bruder kommt und du hörst nicht auf ihn, wenn zwei oder drei Brüder kommen und du hörst nicht auf ihn, wenn die Gemeinde kommt und du hörst nicht auf sie, dann sollst du wie ein Ungläubiger für sie sein. Auch da gibt es anscheinend eine kleine Grenze beim Invest aus Eigenschutz, und weil es anscheinend zu nichts führt. Allerdings, und jetzt kommen wir zur Praxis, muss man sich natürlich auch ganz wichtig sein, dass man da gerade einen Hund oder ein Schwein vor sich hat. Das heißt, in der Praxis empfiehlt es sich natürlich als Christ erstmal ganz langmütige Geduld mit diesen Menschen und mit dem Bruder zu haben. Denn das ist eine Frucht des Geistes. Bevor ich dann direkt sage, ja, alles klar, sind Perlen vor die Säue geschmissen. Ja, also da müssen wir ganz vorsichtig sein und ganz viel Geduld walten lassen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Eigentlich ist das sowas wie die goldene Regel. Wir finden sie angedeutet auch in Levitikus 19 schon, also in 3. Mose, alttestamentliche Wurzeln. Und verbreitet unter den Rabbinern, unter den Lehrern war damals auch die negative Form. Kennen wir heute auch noch. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber da geht es nur um die Unterlassung schädlicher Handlungen. Jesus spricht aktiver, Jesus geht weitgreifender. Wir sollen den Menschen alle die Dienste tun, die wir wollen, dass sie uns tun oder die wir von den Menschen erwarten. Letztlich geht es um Nächstenliebe für alle Menschen. Was würde ich an der Stelle des anderen Menschen für mich selbst erwarten? Also man schaut komplett von sich selbst weg auf den anderen. Und das geht natürlich nur, weil Jesus selbst komplett von sich weggeguckt hat auf uns am Kreuz und da unsere Schuld getragen hat und wir dadurch die Wiedergeburt haben. Und ich sage euch ehrlich, ich glaube, wenn wir Christen nur diese eine Regel wirklich verinnerlichen würden, hätten sich so viele Dinge von jetzt auf gleich automatisch erledigt an Konflikten und Ungereimtheiten. Übrigens ist das auch unsere Grundregel im BU. Wir arbeiten da auch noch drin. Und im Übrigen steht dort nicht, alles, was nun ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen und was sie dann auch tun, das tun ihnen auch. Der Anspruch an dich bleibt erstmal, das Gute zu tun, was du gerne getan haben wollen würdest, auch wenn sie es nicht tun. Natürlich gilt der Anspruch für diese Person dann auch, aber das ist erstmal seine Sache. Und da steht auch nicht, wenn du ihnen was Gutes getan hast, dann kannst du jetzt auch einfordern, dass sie dir genauso das Gute tun. Es bleibt erstmal ein Anspruch, eine Aufgabe an dich persönlich. Vorher in Vers 11 lesen wir davon, dass Gott der Vater uns Gutes gibt und so sollen wir einander Gutes tun. Und ich glaube, dass das auf der ganz persönlichen Ebene in dem Miteinander riesige Auswirkungen hat. Aber ich glaube, dass uns das auch was sagt zum Investieren hier in die Gemeinde, hier in die Gemeinschaft. Drei kleine Beispiele. Wenn du hier hinkommst und erwartest, dass es Kaffee gibt, dass man die Toiletten benutzen kann, wäre es dann anhand dieses Verses nicht auch deine Pflicht, Teil eines Putz- und Küchenteams zu sein? Wenn du hier sonntags morgens hinkommst und erwartest, dass jemand die Predigt vorbereitet hat, dass da jemand in der Technik sitzt, dass Mitarbeiter sich um deine Kinder kümmern, also dass Mitarbeiter sich investieren, wäre es anhand dieses Verses nicht dann auch deine Pflicht, in der Gemeinde mitzuarbeiten und dich zu investieren? Und wenn du hier hinkommst und erwartest, dass Sachen finanziert sind, dass du nicht 3 Euro für den Keks bezahlen musst, sondern dass irgendwer die Kosten trägt, wäre es dann anhand dieses Verses nicht auch deine Pflicht, dich finanziell an der Gemeinschaft zu beteiligen? Wir kommen zu den Anwendungen. Ich glaube, die sind diesmal eigentlich relativ klar. Investiere. Erstens in dich. Lass Gnade walten. Das geringere Maß, mit dem du andere misst, wirst du mal gemessen werden. Ist das nicht cool? Ich investiere in mich, wenn ich Gnade walten lasse. Und zweitens, zieh deinen Balken. Heiligung ist ein Prozess, jede Frage. Aber ich muss halt auch irgendwie dahinter stehen. Heiligung, und es befreit einfach auch, den Balken aus dem eigenen Auge zu haben. Investiere in deinen Bruder, in die Schwester. Zieh den Schnitt daraus. Ja, wir dürfen uns helfen, wir dürfen uns gegenseitig ermahnen, uns weiter zu Jesus zu bringen. Und tu ihm das Gute, was du möchtest, dass er dir tut. In die Gemeinschaft habe ich gerade Beispiele angeführt. Putzteam, Mitarbeit, Spenden, was auch immer dir da einfällt. Investiere dich in die Gemeinschaft. Prüfe es. Ja, vielleicht ist es manchmal dran, auch zu prüfen, ob ich einen Hund oder ein Schwein vor mir habe. Aber was wir auch prüfen können, ist vielleicht, woran investiere ich eigentlich meine ganze Zeit? Oder woran könnte es liegen, dass ich bei den ersten 3 Punkten nicht investieren möchte? Womit beschäftige ich mich? Vielleicht, die biblisch gesehen gar nicht so relevant sind, aber dafür bleiben solche Investitionen auf der Strecke. Mit Geduld. Bei all dem sollten wir die Frucht der Geduld walten lassen. Für uns, für die anderen. Auch wenn vielleicht dem einen oder anderen wie mir selbst das sehr schwer fällt. Sofort. Obwohl wir Geduld walten lassen sollen mit dem anderen und dürfen, kannst du trotzdem heute anfangen mit dem Investieren. Du musst nicht 4 Jahre warten, bis du irgendwas loslegst und anfängst. Du darfst heute nach dem Gottesdienst sofort loslegen, wenn du das möchtest, und dich investieren. Alle Ehre, König Jesus. Amen.